Ja, Tarrauch, der Hamburger Sportverein stoppt seine Niederlagenserie und erreicht ein torloses 0:0, ein Unentschieden gegen Mainz 05. Und damit bleiben wir auch nach dem 32. Spieltag auf dem Relegationsplatz 16 stehen, haben aktuell 34 Punkte und ich als Fan weiß gar nicht, was ich von diesem Spiel eigentlich halten soll. Das heißt, ich weiß es eigentlich schon. Ich fand, das war ein sehr schlechtes Spiel unseres Hamburger Sportvereins. Es war generell ein relativ schlechtes Bundesligaspiel. Aber damit konnte man natürlich auch rechnen, denn für beide Mannschaften ging es echt um alles. Ja, Ingolstadt da unter hat gepunktet, hat jetzt 30 Punkte. Wolfsburg hatte gewonnen. Also der Druck war echt hoch für beide Mannschaften. Und da konnte man natürlich kein großartiges, tolles, wunderbar anzusehendes Fußballspiel erwarten. Das habe ich auch nicht. Aber ich habe ein Spiel über 90 Minuten erwartet, so wie ich es in den ersten 10 Minuten wahrgenommen habe. Denn ich fand das Spiel, und das ist ja das Merkwürdige, das Spiel ist eigentlich richtig gut losgegangen. Ne? Der HSV war engagiert, Mainz war engagiert und das, ja, das sah gut aus. Das war von beiden Seiten klasse. Aber so nach der 10., 15. Minute war von diesem Spiel überhaupt nichts mehr zu sehen. Das war ein krampfiges, furchtbares Fußballspiel, hoch und weit. Ich meine, das kennen wir ja auch schon seit Jahren beim Hamburger Sportverein. Aber das erste Mal, dass ich Martinha gesehen habe, dass er den Abstoß flach zu einem Verteidiger, der nah bei ihm steht, gespielt hat, das war wirklich ohne Übertreibung die zweite Minute der Nachspielzeit, die 92. Minute. Davor war es immer nur hoch und weit und zwar nicht oft, sondern immer. Wahnsinn, der HSV war einfallslos und schlecht. Mainz habe ich besser gesehen, aber auch auf einem niedrigeren Niveau. Aber ich komme nicht drum herum zu sagen, also im Zweifel ist dieses 0:0 für den Hamburger Sportverein eher schmeichelhaft gewesen. Und wenn ich dann so die Interviews gehört habe von Jens Todt, klar, was soll er jetzt sagen? Der Mann ist nicht neutral, das ist der Sportchef, der will jetzt auch keine Verunsicherung in der Mannschaft und der will jetzt auch vor den Medien sich nicht kritisch äußern. Ich kann das alles verstehen, aber nichtsdestotrotz bleibt hängen. Ich empfinde, wir reden uns doch viele Dinge einfach schön. Und wenn Markus Gisdol sagt, wenn wir die Basis vom Sonntag und die Leidenschaft, mit der wir die verteidigt haben, mit nach Schalke nehmen, dann haben wir da echt einen Vorteil. Und da muss ich echt fragen, welchen denn? Also, das war ein merkwürdiges Spiel und ich finde es auch erschreckend. Also wir hatten in diesen 90 Minuten mehr oder weniger nicht eine wirkliche, richtig geile Torchance. In 90 Minuten nicht einmal vor eigenem Publikum. Da war kein Spielaufbau, da war gar nichts. Noch einmal, ich gestehe diesen Spielern ein, dass sie verunsichert sind und. Aber die HSV-Fans, auch hier mal ein Riesenlob an die HSV-Fans, die haben gute Stimmung gemacht oder sie waren ruhig, aber sie haben weder in der Halbzeitpause noch nach dem Spiel irgendwie jetzt groß gepfiffen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie der Druck aus der Arena vielleicht dann nachher zu groß war. Also ich finde, da haben die HSV-Fans ein unglaublich geiles Gespür gehabt. Aber die Mannschaft hat irgendwie, also verkrampft und zwar schon so schnell. Und das war gar nichts. Also ganz ehrlich, das war gar nichts. Ich weiß, ich stehe mit dieser Meinung, also diese Meinung muss man nicht teilen, so muss ich es vielleicht ausdrücken. Ich habe gestern gerade noch mit einem guten Freund drüber diskutiert, der gesagt hat, also er hat ein ganz anderes Spiel gesehen. Er fand den HSV gar nicht so schlecht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, grausam. Also ich fand's gruselig und eigentlich haben beide Mannschaften, also das war beides nicht erstligareif und definitiv hat der HSV an diesem Ergebnis mehr zu knabbern, denn ein Blick auf die Tabelle zeigt, wir haben halt, ich meine, das wissen wir vorher, ein unfassbar schlechtes Torverhältnis von minus 29. Jetzt haben wir 34 Punkte und ich will jetzt gar nicht auf die nächsten beiden Spieltage eingehen, ich gehe nur mal auf den nächsten Spieltag ein und so wie ich es vermute, nicht wie ich es mir schön rede oder schwarz rede, sondern so wie ich es wirklich vermute. Ingolstadt unter uns, 4 Punkte voneinander entfernt. Ingolstadt muss nach Freiburg. Die haben jetzt richtig gut gespielt gegen Schalke, haben für die geht's tatsächlich noch um was, nämlich um internationalen Platz. Sie stehen aktuell auf Platz 5. Den wollen sie höchstwahrscheinlich festigen. Hertha, Köln, Bremen, Gladbach, alle stehen noch hinter ihnen. Die könnten auch noch wieder runterrutschen. Also ich glaube, da geht's um was. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Ingolstadt gewinnen wird in Freiburg. Also sagen wir mal, Ingolstadt macht einen Punkt. Aber auch mit dem rechne ich. Nee, komm, ich lasse es jetzt mal. Ingolstadt verliert gegen Freiburg. Das würde sofort bedeuten, sollte Freiburg gewinnen. Wir müssen am nächsten Wochenende definitiv allen Freiburgern immer die Daumen drücken. Sollte am nächsten Wochenende Freiburg gewinnen gegen Ingolstadt, dann könnte der HSV nicht mehr direkt absteigen. Denn dann würde Ingolstadt als Zweiter nach Darmstadt, als zweiter direkter Absteiger schon feststehen. Allerdings, genau daraus wird halt der Krux, das weiß Ingolstadt halt auch, die kämpfen, kratzen, beißen, wie auch immer. Vielleicht machen sie doch einen Punkt. Ich überlege jetzt noch mal ein bisschen länger. Nee, vielleicht machen sie doch einen Punkt. Also ich sag mal, Ingolstadt macht einen Punkt. Wären 31 Punkte und damit, weil sie natürlich das bessere Torverhältnis haben als der HSV, bei einem Sieg am letzten Spieltag und wenn wir unsere beiden Spiele verlieren, werden wir direkt abgestiegen. Also hoffen wir mal, dass Freiburg gewinnt. Aber ich rechne jetzt doch mal mehr mit dem Unentschieden. Also das ist Ingolstadt, die unter uns stehen. Jetzt Mainz 05. Punktgleich mit uns. Sind auf Platz 15. Die haben mit Abstand das einfachste Los. Die spielen zum letzten Mal zu Hause in dieser Saison gegen Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt war erschreckend, erschreckend schwach im letzten Spiel. Und ich glaube, da kommt auch nichts mehr. Die können nicht mehr absteigen, die können nicht mehr in die internationalen Geschäfte. Für die geht es um gar nichts mehr. Und für alle Spieler bei Eintracht Frankfurt geht es nur darum, sich jetzt nicht zu verletzen. Denn es geht natürlich noch ums große Ganze im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Dortmund. Da sind sie natürlich der Underdog. Und ich glaube, da haben sie alle Bock drauf. Und die werden jetzt nicht... Natürlich wird Niko Kovac und andere Offizielle werden was anderes behaupten, aber ich sage euch, die schenken diese nächsten beiden Spiele ab, ja, und konzentrieren sich voll auf Dortmund. Also ich glaube, dass Mainz 05 gewinnen wird, definitiv gewinnen wird zu Hause, und deswegen meinte ich ja eben gerade, ist dieses Unentschieden gegen Mainz für uns viel schlechter als für die Mainzer, weil die Mainzer werden ihr nächstes Spiel gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher, und hätten dann 37 Punkte, dann wären sie mehr oder weniger durch. Wolfsburg steht ja auch noch über uns mit 36 Punkten, also nur 2 Punkte mehr als wir aktuell haben. Wolfsburg spielt zu Hause gegen Gladbach. Gladbach hat minimale Chancen noch auf dem internationalen Platz, aber die sind schon sehr gering. Da müsste Gladbach wirklich jetzt ihre nächsten beiden Spiele beide gewinnen. Das werden sie natürlich versuchen, aber Wolfsburg wird natürlich versuchen, am vorletzten Spieltag zu Hause alles klar zu machen, den Klassenerhalt klar zu machen, und das traue ich Wolfsburg auch zu. Und deswegen wird Wolfsburg mindestens einen Punkt holen im Spiel gegen Gladbach. Ich rechne eher mit einem Sieg gegen Wolfsburg. Quatsch, von Wolfsburg ein Sieg gegen Gladbach. Und müssen wir uns jetzt tatsächlich auch noch Bayer 04 Leverkusen angucken. Die haben 3 Punkte mehr als wir, die haben 37 Punkte. Leverkusen spielt am vorletzten Spieltag zu Hause gegen Köln. Ja, das stimmt. Leverkusen ist so verunsichert und die Kölner wollen unbedingt noch ins internationale Geschäft. Da könnte es noch eng werden. Ich rechne mal damit, dass dort ein Auswärtssieg für Köln drin ist und Leverkusen auf 37 Punkten verbleibt. Das heißt, also unter uns rückt Ingolstadt eventuell einen Punkt nach und könnte uns damit nochmal saugefährlich werden. Mainz wird definitiv vorbeiziehen, was heißt vorbeiziehen, also den nächsten großen Schritt machen, und Wolfsburg, Gladbach, das ist halt noch so ein Fragezeichen. Ja, jetzt kommt zum HSV. Der HSV muss nach Schalke. Schalke hat unglaublich schwach gespielt gegen Freiburg, hat völlig verdient verloren. Für die geht es eigentlich auch um gar nichts mehr. 5 Punkte Abstand zu einem internationalen Platz. Also eigentlich ist Schalke genau wie Frankfurt zwischen Gut und Böse. Mit einem gewaltigen Unterschied, nämlich das Spiel findet statt auf Schalke. Und das Publikum ist was ganz, ganz, ganz anderes gewohnt. Also ich glaube, dass Schalke sich auf gar keinen Fall gegen einen schwächelnden Hamburger Sportverein, gegen, ich muss jetzt mal gucken, ganz schnell, damit ich nichts Falsches sage, gegen die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft der Liga. Das sind nämlich wir. Da werden die niemals zu Hause dieses Spiel in irgendeiner Form abschenken. Das bedeutet, wir sind zum Sieg verdammt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Schalke punkten, ich sage das auch ganz so bewusst, also jetzt am Montagmittag würde ich sagen, ich traue uns da noch nicht mal einen Punkt zu, weil ich glaube, dass auf Schalke der Baum brennt, dass die Fans riesig enttäuscht sind und dass Schalke jetzt im letzten Heimspiel da nochmal alles reinhauen wird, auch wenn es nachher ihre Ziele nachher nicht verbessert. Aber ansonsten würde da vielleicht anders der Baum brennen und dann würde vielleicht Trainer oder Manager in Frage gestellt werden. Also noch mehr als eh schon. Also das werden sie sich nicht geben lassen und insofern haben wir da einen echt undankbaren Gegner, Schalke 04. So, also, tja, ein Punkt gegen Mainz, 0 Punkte gegen Bremen, Darmstadt und Augsburg. Das ist definitiv zu wenig in den letzten Wochen gewesen und stand jetzt am Montagmittag, 8. Mai, wäre ich fast schon glücklich und froh, wenn wir den Relegationsplatz schaffen. Aber das hätte natürlich niemals unser Ziel sein dürfen. Ja, wir waren richtig gut dabei. Wir hatten einen tollen Trend. Wir haben viele Punkte gesammelt. Und vor der Brust hatten wir Bremen, die in dem Moment zwar auch aufsteigende Tendenz hatten, aber noch nicht so toll dastanden wie jetzt aktuell. Dann hatten wir Darmstadt. Ja, die waren schon mausetot, hatten noch nicht ein Spiel. Die hatten noch nicht mal einen Punkt geholt bisher. Die hatten 14 Niederlagen auswärts. Die kamen zu uns und dann Augsburg, die total verängstigt waren. Also, dass wir aus diesen vier Spielen Bremen, Darmstadt, Augsburg, Mainz nur einen einzigen Punkt holen, ist beschämend und schlecht. Und wenn wir uns den Fußball angeguckt haben, den wir da gespielt haben im Volksparkstadion, das war wirklich ganz ungefährlich. Und ich habe nachher zu dem mit den beiden Freunden, mit denen ich geguckt habe, habe ich nachher gesagt, das erinnert mich an Sommerfußball, an irgendein Saisonvorbereitungsspiel. Ich fand, da war auch jetzt nicht die Körperspannung, dass man so sagt, dass die verkrampft waren oder so, sondern es war irgendwie, also sie waren auch nicht so bocklos wie in Augsburg. In Augsburg, ich will nicht dem HSV unterstellen, dass sie bocklos waren, aber sie wirkten in Augsburg bocklos. Sie wirken jetzt hier gegen Mainz nicht bocklos, unsere Spieler. Aber irgendwie, dass du sagst, da war jetzt auch keiner dabei, der es unbedingt wollte. Na, wenn Sky immer sagt, wer will es mehr? Nee, wir wollten es nicht mehr. Wir wollten, aber nicht mehr. So, und das war echt ernüchternd, erneut, ein erneut völlig ernüchterndes Spiel und wundere mich dann, dass einige noch da was Gutes gesehen haben. Also mir fällt es schwer, muss ich sagen, da was Gutes zu sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, war es gut, dass wir so junge Spieler auf dem Platz hatten? Da ich jetzt den Nachnamen unseres tollen Talentes, der neben Gideon Jung im defensiven Mittelfeld gespielt hat, jetzt nicht vor Augen habe, erspare ich mir mal die Peinlichkeit, den Namen eventuell falsch auszusprechen. Ihr wisst ja, wen ich meine. Ich finde, der hat, also was man so sehen konnte, ich finde, der hat seine Sache so natürlich sehr gut gemacht. Also, ne, klasse. Auch als Jatta reinkam, ich finde, der hat das auch ganz gut gemacht. Aber ich musste meine beiden Freunde, mit denen ich das Spiel mir angeguckt habe, ich musste sie sofort in die Schranken weisen, als Jatta da mal einen Fehlpass sich geleistet hat und der andere junge Mann höchstwahrscheinlich ja auch, das habe ich jetzt nicht drauf, ne? Aber wo ich dann so denke, ey, ob Abstiegskampf oder nicht, ob 32. Spieltag oder nicht, ein junger Spieler, ein wirklich junger Spieler mit seinen ersten Bundesliga-Erfahrungen, der muss Fehler machen dürfen. Das liegt ja nicht an ihm, dass der 32. Spieltag ist und wir auf dem Relegationsplatz stehen, ja. Und ich finde, da dürftest du nie diesen Spielern einen Vorwurf machen, sondern ich muss halt einen Vorwurf machen den visierten Spielern, die schon mehrere Jahre auf dem Buckel haben, dass ich sage, warum gelingt es dem HSV nicht, das Spiel besser aufzubauen? Denn das ist ja das Verrückte. In den ersten 10 Minuten waren auch unsere gefährlichsten 10 Minuten. Es war ja auch so, dass man nicht sagt, dann sind wir da leichtfertig in irgendwelche Konter gelaufen, das wollte man nicht mehr, sondern das waren unsere besten Minuten gleich am Anfang. Warum macht das der HSV nicht? Und warum, wenn man dann in die Halbzeit geht, dann erwarte ich eigentlich, dass man der Mannschaft das dann sagt, dass man sagt, ey, wisst ihr eigentlich, wie gut wir in den ersten 10 Minuten waren und wie schlecht in der letzten halben Stunde? Lasst uns wieder das spielerisch lösen wollen oder teilweise spielerisch lösen. Immer noch, dass es Abstiegskampf ist und so, okay. Aber einen richtigen Kampf haben wir auch nicht gesehen, oder? So, also das meinte ich vorhin mit dieser Anspannung. Da war nicht die letzte Anspannung. Das war irgendwie, ja, wir wollen, aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Und das ist dann so eine Charakterfrage. Und ich wollte jetzt eigentlich hier gar nicht mehr so lange ins Mikrofon sprechen. Ist immer schlimm, ne, wenn ich hier so lange Folgen aufnehme. Tut mir auch leid für euch. Aber wir haben uns ja oft gefragt als HSV-Fans, woran liegt das eigentlich, dass der HSV immer so chaotisch ist in den letzten Jahren? Und ich habe dann hier ins Mikrofon gesprochen, ja, das liegt mit Sicherheit an der Führung, ne? Typisch Hamburger Satz, ne? Der Fisch stinkt vom Kopf zuerst, ne? Und dann haben wir uns über, also jetzt nicht, weil ich das gesagt habe, sondern weil die Fangruppierung und das Umfeld beim HSV das halt auch gesagt hat, dann haben wir uns Gedanken gemacht über Ausgliederung und es wurde nicht besser und es wurde auch jetzt nicht besser. Und egal welcher Trainer kam, wurde es ja auch nicht besser. Ich muss wirklich sagen, es war erst ein einziger, aber der hat mir wehgetan, gebe ich zu. Einer hat mir mal unterstellt, ob das hier ein Bruno Labbadia Fanclub-Podcast wäre. Da habe ich mich echt getroffen gefühlt, als man mir das vorgeworfen hat, weil ich immer so denke, Mensch, klar, ich kann mich nicht immer perfekt ausdrücken, aber ich bemühe mich doch zumindest, diesen Podcast so ja, ausgewogen und möglichst gut erklärend wie irgend möglich mich zu äußern hier in diesem Podcast. Und ich habe ja auch vor Bruno Labbadia schon gesagt, es lag ganz oft beim HSV nicht am Trainer. Und es liegt jetzt auch nicht am Trainer. Und heute, wie gesagt, ist der 8. Mai und in meiner Facebook-Leiste habe ich jetzt gerade so einen kleinen Videoausschnitt gesehen. Heute vor 2 Jahren haben wir das Hinspiel gegen Karlsruhe gespielt. Und wie Bruno Labbadia da diesen einen Kopfball, der bei uns noch ins Netz ging, wie der den mit reingeköpft hat in der Außenlinie, wie er sich dann freut, dann brichst du nur noch zusammen, dass es echt Menschen gab wie Bruno Labbadia, die wirkliche HSVer sind und die wirklich mit Leidenschaft ihren Job gemacht haben. Und dann werden die entlassen, weil die Mannschaft sich ja nicht weiterentwickelt und weil wir nur noch hoch und weit spielen. Und dann guckst du jetzt, 32. Spieltag, das Spiel gegen Mainz und sagst so, hä? Ja, wir haben uns auch nicht weiterentwickelt. Und noch einmal, das ist ja gar keine Kritik gegen Gisdol. Gisdol ist ein guter Trainer, Labbadia ist ein guter Trainer. Thorsten Fink war super engagiert, Van Marwijk, Slomka, wie sie alle heißen, auch hier der Zinnbauer, der war höchstwahrscheinlich extrem unerfahren oder so, aber Leidenschaft, Power und so haben sie alle reingelegt. Also am Trainer lag es doch ganz oft nicht. Ich glaube, woran es beim HSV liegt, und jetzt versuche ich nach knapp 18 Minuten doch nochmal eine Erklärung zu finden, aber es liegt merkwürdigerweise, glaube ich, wirklich an den Charakteren unserer Spieler. Was für Charaktere tragen unser Trikot. Ja, und ich glaube, ich glaube, da fehlt es halt an vielem. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das an unserer Luft liegt oder an dem Trikot oder an der Raute, an dem Stadion, an der Stadt, an den Gehaltsstruktur. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber Spiele, die gut sind in anderen Mannschaften, die dann zum HSV kommen, die dann auf einmal ganz große Schwierigkeiten haben, ihre Leistung zu bringen. Da wundert man sich doch, warum ist das so? Ne? Das haben wir früher beim Nikola Müller gesehen oder bei Kostic. Und jetzt aktuell, mir ist das gestern so aufgefallen, euch höchstwahrscheinlich ja schon ein paar Spieltage eher als mir. Mir ist das so aufgefallen bei Mavrai. Was war das für eine Granate, als der im Januar zu uns kam? Ich meine, wir haben jetzt Anfang Mai, das ist erst wenige Wochen her. Mavrai hat so eine Stabilität in diese Defense gebracht, in diese Innenverteidigung. Wahnsinn! Der hat auch in Köln brillant gespielt, hat keine Minute gefehlt, wie wir mal wissen. Jetzt ist er beim Hamburger Sportverein, jetzt war der auch verletzt. Und guckt euch jetzt mal einen Mavrai an, ob da ein Mavrai steht oder ein Giroud oder ein Kleber Reis. Das ist egal, es ist ungefähr immer das gleiche Niveau. bei Papadopoulos, der ist auch untergegangen in Darmstadt. Und ehrlich gesagt, gestern in Mainz habe ich ihn auch nicht doll gesehen. Wobei ich sagen muss, der hat auch gestern ein ganz schweres Spiel gegen Córdoba. Meiner Meinung nach der beste Mainzer. Und den hat Papadopoulos schon echt geil bekämpft. Also ne, vielleicht war der einfach auch zu sehr an diesen einen Gegenspieler gebunden. Das mag sein. Aber noch einmal, ich hau ja auch nicht auf Mavrai rauf oder auf Papadopoulos oder wen auch immer. Aber es kann doch nicht angehen, dass beim HSV Spieler, die noch vor wenigen Wochen geil gespielt haben bei anderen Teams und bei uns, wenn sie zu uns kommen, auch geil spielen, dann auf einmal deutlich schlechter werden und immer ihrer Form hinterherlaufen. So ein Wallace, der mich ja auch total begeistert hat, als er aus Brasilien kam, dann musste er ja verletzungsbedingt, musste er dann ja einspringen auch für verletzte Spieler, hat das sensationell gut gemacht. Dass der jetzt in so einer Delle ist, das sieht man ganz oft auch bei anderen Vereinen, wenn Spieler aus ganz anderen Gefilden kommen, anderen Kontinenten, andere Kultur, andere klimatische Bedingungen, dass die ungefähr so ein halbes Jahr bis sogar ein Jahr brauchen, um richtig Fuß zu fassen. Deswegen bei Wallace würde ich das jetzt noch überhaupt nicht irgendwie dramatisieren, da wäre das normal. Aber bei Mavrai? Wieso ist das so? Ist doch verrückt, oder? Und da können wir nochmal einen Trainer auswechseln und nochmal einen neuen Sportchef nehmen. Übrigens Jens Todt, den ich ja wirklich als einen sehr angenehmen Sportchef empfinde, so wie er sich und auch den HSV nach außen hin verkauft. Also mir persönlich, muss ich sagen, ein bisschen zu sehr schön geredet, aber ehrlich gesagt, wenn ich Sportchef wäre beim HSV, ich glaube, ich würde keine anderen Sätze gerade sagen ins Mikrofon. Die Frage ist, wie wird intern gesprochen? Aber das wisst ihr nicht, das weiß ich nicht. Aber also, wo ich sage, mir geht's gar nicht um diese Menschen, um diese Personen, ja, die sind mir sogar aktuell, ja, ob das jetzt Bruchhagen ist oder Todt oder Gisto, die sind mir alle sehr sympathisch. Mir geht's nicht um den Menschen. Aber woran liegt es, dass, und da ist Mavrai für mich so ein richtig geiles Beispiel, woran liegt es, dass beim HSV aber fast alle Spieler halt nicht besser werden, sondern schlechter werden? Und ich glaube, jetzt habe ich ja so eine lange Fragezeichen gesetzt. Und ich glaube, dass das halt echt was mit dem Charakter zu tun hat. Und das soll jetzt nicht sein, das soll jetzt nicht heißen, schlechter Charakter, schlechter Mensch. Oder was Fußballfans so gerne bölken, Söldnertruppe, ne? Das ist hier nur Söldner, das ist hier nur um Damen dein Geld abzuholen. Nein, mir geht's nicht um schlecht. Aber es geht tatsächlich um diese Charaktereigenschaft. Willst du es mehr? Gibst du diese letzten 10% mehr Gas? Hast du so viel Hirn im Kopf, dass du nicht auf das Gelaber von deinem Spielerberater hörst, der immer wieder sagt, dass du eigentlich der geilste Spieler unter der Sonne bist und du viel zu gut bist für diesen schlaffen HSV, ja, sondern hast du so viel Hirn auch auf mal auf deinen Trainer zu hören, um mal diese extra Meile zu gehen, sowohl auf dem Feld als auch beim Training, und dich wirklich, hast du wirklich Interesse daran, dich zu verbessern, weil ein Markus Gisdol hat schon viele Spieler bei Hoffenheim besser gemacht, und dann Bruno Labbadia sind viele Spieler in Stuttgart und in Leverkusen besser geworden, und so können wir alle anderen Trainer, die wir davor hatten, also zumindest die erfahrenen Trainer, können wir auch aufzählen. Also es liegt ja nicht an dem Trainer. Und ich glaube, es liegt an den falschen Charakteren. Wir brauchen Spieler, die diese Extrameile gehen wollen, die es hassen zu verlieren. Und das meine ich dann mehr oder weniger wörtlich. Die es hassen zu verlieren, die darauf keinen Bock haben. Also 11-mal Papadopoulos und du spielst relativ weit vorne. Davon kannst mal ausgehen, so wie der im Charakter ist. Und ich glaube, davon haben wir einfach viel zu wenig, und das seit Jahren. Weil die Spieler sind ja auch bei uns gewechselt, logisch, in den letzten Jahren, also sehr, sehr viel gewechselt. Aber trotzdem, das Problem haben wir nicht bekämpft. Vielleicht verdienen die bei uns zu viel Geld, sind dann zu satt. Vielleicht haben wir Spieler, die entweder dann zu alt sind und sagen, ich habe jetzt hier meinen letzten großen Vertrag unterschrieben, danach passiert mir nichts mehr. Oder wir haben Spieler, die sagen, okay, mit diesen Leistungen, die ich erbringe, bin ich nicht gut genug für einen richtig geilen Club und hier verdiene ich so viel wahnsinniges Geld. Ja, also besser geht's nicht. Ja, alles, was nach dem HSV kommt, wird dann definitiv finanziell schlechter. An irgendwas muss es ja liegen. Es ist wirklich irre und es ist echt ärgerlich. So, und das alles habe ich interpretiert, als ich mir das Spiel gegen Mainz angeguckt habe. Dass ich so denke, boah, keine Ahnung. Vielleicht steigen wir noch direkt ab. Also ich glaube, dass wir gegen Schalke, dann komme ich jetzt zum Ende, ne? Ich glaube, dass wir gegen Schalke verlieren werden. Und jetzt kommt es echt drauf an, wie Freiburg drauf ist. Die kann ich jetzt ganz schwer einschätzen, ne? Freiburg-Ingolstadt, das wird für uns das Spiel werden. Sollte Freiburg gewinnen, was ja nicht ganz unwahrscheinlich ist, dann können wir schon mal beruhigt sein, weil dann geht es für uns nicht mehr um den direkten Abstieg. Sollte allerdings Ingolstadt da einen Punkt holen oder gar drei, dann geht es für uns echt um den direkten Abstieg. Und wenn Ingolstadt punkten sollte, dann müssen wir alle gleichzeitig Wolfsburg die Daumen drücken im nächsten Spiel, dass Wolfsburg in Frankfurt gewinnt. Ist das Frankfurt? Nee, das kann nicht sein. Warte mal ganz kurz. Nein. So, jetzt nochmal. Da müssen Gladbach, so war das genau. Genau, also wenn Ingolstadt punkten sollte, unentschieden oder sogar Sieg auf Freiburg, in Freiburg, dann müssen wir alle gleichzeitig Wolfsburg die Daumen drücken, dass sie zu Hause gegen Gladbach gewinnen, denn dann wären sie durch und dann würde es für Gladbach um nichts mehr gehen und dann könntest du vielleicht eine Mannschaft Ende Mai im Volksparkstadion empfangen, für die es halt um nichts mehr geht und dann ist das auch okay. Na, sollte Ingolstadt allerdings verlieren gegen Freiburg, dann ist dieser Druck so ein bisschen weg. Aber guckt euch die zweite Liga an. Ich habe das durch meinen Freund Proxy diese Saison viel mehr getan als sonst. Stuttgart ist sicherlich durch, aber auf dem dritten Platz könnte Hannover 96 liegen. Hoffe ich jetzt mal nicht. Hoffe, dass die direkt aufsteigen. Oder sonst Eintracht Braunschweig oder Union Berlin. Boah, beides unglaublich gute Mannschaften mit einer unglaublich geilen Saison. Also auch Relegation ist da ganz schwierig. Also am allerbesten wäre es, wir werden 15. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie das noch gehen sollte. Ich glaube, das Maximum, was der HSV realistisch erreichen kann, ist Relegation. Und das ist peinlich. Mal ehrlich jetzt, das ist peinlich. Habe ich noch was zu sagen? Vieles bestimmt. Aber ich glaube, das soll es jetzt echt gewesen sein. Wir wollen ja jetzt nicht immer eine halbe Stunde einen Podcast aufnehmen. So, auf euer Feedback, wenn ihr mir welches geben wollt, euer Feedback höre ich gern oder lese ich gern auf unserer Facebook-Seite, nur der HSV-Podcast oder bei Twitter und bleibt mir gewogen und dem HSV auch. Ich wünsche uns eine gute Woche und ich melde mich dann, Freitag oder Samstagvormittag, also kurz vorm Spiel, melde ich mich wieder. Vielen Dank, nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.